Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Die Band Sonic Youth war so Mitte der 1980er Jahre eine wahnsinnig spannende Veranstaltung, beziehungsweise da ging das los mit dieser Band, die ganz neu war, die ganz neu definierte, was moderne Rockmusik sein sollte, gespeist aus Punk auf der einen Seite und Avantgarde auf der anderen. Cooles New York, coole Typen und Kim Gordon, die Bassistin, gelegentlich auch Sängerin von Sonic Youth. Und obwohl das alles irgendwie neu definierte und überhaupt, wurde diese Frau so oft gefragt. Und das ist auch etwas, was wahrscheinlich 99%iger Sicherheit alle Musikerinnen, die irgendwo in einer Band mitspielten, die wurden gefragt, ja, wie ist es denn eigentlich so als Frau in einer Band? Ja, und das hat Kim Gordon so genervt, dass sie im Umkehrschluss einmal einen ihrer Boyfriends fragte, wie ist es eigentlich so, einen Penis zu haben? In dem Instagram-Post, in dem sie diese Anekdote erzählt, kündigte sie ein Buch an, das soeben auf Englisch erschienen ist, nach ihren Erinnerungen Girl in a Band. Vor 7 Jahren rausgekommen, gab es ja schon eine extrem umfangreiche Antwort auf die nervigste aller Fragen. Folgt jetzt also das nächste Kapitel, This Woman's Work. Das ist eine von Gordon und der irischen Autorin Sinéad Gleeson herausgegebene Anthologie, die männlichem Schreiben über Musik eine dezidiert weibliche Perspektive entgegensetzen möchte. Wie das funktioniert, bespreche ich jetzt mit Sonja Eismann. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Sonja Eismann, der Verlag schreibt über diese 16-teilige Essay-Kollektion, Frauen müssten nach wie vor schreien, um gehört zu werden. Ist This Woman's Work ein lautes Buch geworden?
Also erstaunlicherweise gar nicht so wirklich. Also auch wenn das Coverfoto von der Gitarristin in Bühnenaction und natürlich die Rockstar-Aura von Kim Gordon das erstmal erwarten lassen würden. Es ist aber tatsächlich keine journalistische Entlarvung sexistischer Strukturen im Musikbusiness geworden, sondern viel eher so eine ganz subtile literarische Sammlung sehr persönlicher, feinfühliger Reflexionen und Erinnerungen von ganz renommierten Schriftstellerinnen. Also manche von denen haben durchaus ein Background in Popkultur und Journalismus. Die meisten aber kommen ganz klassisch aus dem richtigen Literaturbetrieb. Also da schreibt zum Beispiel Maggie Nelson, die ja mit Die Argonauten vor ein paar Jahren eine ganz kluge Reflexion über ein queeres und Transfamilienleben publiziert hat, über ihre brillante Schulfreundin, nämlich die verstorbene Musikerin Laza, und ärgert sich in dem Piece, dass eben diese enigmatische amerikanisch-mexikanische Sängerin, die im Stile von Tango über Soul bis zu Alternative Rock verbunden hat, von der US-Presse nur als Weltmusikerin wahrgenommen worden ist. Und ja, die New Yorker Creative Writing-Professorin Margot Jefferson huldigt ganz toll dem Schweiß von Ella Fitzgerald, den sie früher nie mochte und jetzt wertschätzen kann. Und Otessa Moshfegh, die hierzulande mit ihrem ja großartig weirden Bestseller Mein Jahr der Ruhe und Entspannung bekannt geworden ist, die bedankt sich bei ihrer russischen Klavierlehrerin, weil die ihr eben gezeigt habe, dass sie doch keine Pianistin, sondern Schriftstellerin ist. Also insofern passt das zurückhaltende Konzept natürlich auch wieder perfekt zu Kim Gordon, die ja nach wie vor die Queen des coolen Understatement ist und sich nie nur auf Musik beschränkt hat, sondern ja eben auch als bildende Künstlerin und Autorin tätig ist.
Wie viel von Kim Gordon steckt denn in dieser Anthologie?
Ja, also eher wenig, würde ich sagen. Und das meine ich durchaus nicht negativ. Es ist nämlich deutlich sichtbar, dass den Autorinnen bei der Auswahl der Themen und der Formate auch freie Hand gelassen wurde. Und genau das macht das Buch eben interessant. Kim Gordons eigener Beitrag, das ist ein Interview mit der japanischen Drummerin Yoshomi Yokota von den Boredoms, die ja auch in Gordons Band Free Kitten dabei war. Und das Lustige ist, dank einer professionellen Übersetzung können sich die beiden nach all den gemeinsamen Jahren zum ersten Mal richtig unterhalten. Und da gibt es natürlich für Musikinteressierte sehr viele interessante biografische und auch anekdotische Details abzuholen, wie auch im Artikel der heutigen CEO des Alternative Labels Sub Pop, Megan Jasper, ja, die so einiges über Kurt Cobain und andere Helden der Grunge-Szene ausplaudert. Viel anregender fand ich persönlich aber die Texte, die am weitesten vom klassischen Musikjournalismus entfernt sind. Also wenn die Begeisterung für eine Figur oder eine Bewegung Grundlage für eine literarische und oft eben auch autobiografische Auseinandersetzung wird.
Was hat Sie da am meisten überzeugt?
Ja, also die vorhin schon erwähnten Autorinnen, die sind ja alle schon Stars und eben auch viele andere, zum Beispiel Anne Enright oder Rachel Kushner, also wirklich Größen der Literaturszene, die überzeugen hier wieder mit ganz sensiblen Beobachtungen. Aber nicht nur stilistisch, sondern auch inhaltlich gab es für mich sehr viel Fesselndes. Also zum Beispiel Liz Pelly erzählt die Geschichte der amerikanischen Folksängerin Agnes Sis Cunningham. Die war nämlich eine Weggefährtin von Woody Guthrie, Pete Seeger und Bob Dylan, bekam im Gegensatz zu ihren Freunden aber nie dieselbe öffentliche Anerkennung. Also die kennt heute fast niemand mehr. Und sie war eben nicht nur eine von der Regierung verfolgte Sozialistin, die genau wusste, dass prägnante Songzeilen für die politische Bildung oft eben viel mehr bewirken können als kluge Bücher. Sie war auch eine Schöpferin eines der ersten Musikfernsehens überhaupt, dem an ihrem Küchentisch produzierten Magazin Broadside. In dem wurden eben politische Songs mit Noten und Texten abgedruckt und es hat heute absoluten Kultstatus unter Eingeweihten. Aber auch Fatima Bhutto, die Nichte der ermordeten pakistanischen Premierministerin Benazir Bhutto, die beschwört die politische Power von Musik aus einer anderen Perspektive. Also sie erinnert daran, wie zum Beispiel die Sängerin Iqbal Bano mutig gegen die pakistanische Diktatur ansang, wie Victor Jara in Chile Pinochet die Stirn geboten hat oder wie eben Fela Kuti vom nigerianischen Militärregime mehr als 200 Mal eingeknastet wurde und trotzdem immer weiter mit Musik gegen die Junta protestiert hat.
Die Improvisationsmusikerin Heather Lee, eine Gitarristin, die hat das Vorwort geschrieben und sagt, dass hier der Text selbst zu Musik wird, zu Rhythmus und Flow. Gelingt das wirklich?
Ja, das ist wahrscheinlich schon das größte Kompliment, das MusikerInnen Literatinnen machen können, würde ich mal vermuten. Für mich ist es aber auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil ich nach dieser Ankündigung im Vorwort die ganze Zeit auf diesen dezidiert musikalischen Flow der Texte gewartet habe und ihn in dieser Form nicht wirklich gefunden habe. Und auch die an vielen Stellen zitierten Songzeilen, die füllen sich für mich als gedrucktes selten mit Leben, weil diese Emotion sich eben hier nicht so direkt wie beim Hören übersetzt. Aber das muss auch gar nicht sein, denn ich finde, weder muss Literatur die Rolle von Musik spielen, noch umgekehrt, sondern die können sich ganz wunderbar immer im gegenseitigen Austausch bereichern. Für mich war eine andere Bemerkung aus dem Vorwort sehr viel wichtiger, nämlich die, dass wir alle als Fans anfangen. Also egal, ob wir nur in der Badewanne vor uns hinträllern oder vielleicht später irgendwann mal Superstars werden, am Anfang oder vielleicht auch unser ganzes Leben lang sind wir eben beeindruckte Fans. Und genau das ist auch die Haltung des Buches, so sehr bescheiden und damit auch feministisch. Und das macht es auch zugänglich. Und von erfolgreichen Autorinnen wie Anne Enright zu lesen, dass sie in Gegenwart von ihren großen Idolen wie zum Beispiel Laurie Anderson nur noch sinnfreies Gestammel hervorbringen kann, das ist auch zudem ziemlich amüsant.
Sonja Heißmann, vielen Dank. This Woman's Work, Essays on Music ist jetzt in englischer Sprache erschienen.